Ich freue mich schon drauf, meine Frau Jennifer wiederzusehen, mit ihr in Kalifornien zu sein. Bald schon wird es sein. Ich denke oft an sie, ich träume von ihr, werde bald bei ihr sein. Aber wisst ihr was, ich kann nicht an meinen Träumen hängen bleiben oder in einer Traumwelt leben. Denn es gibt noch sehr viel zu tun, hier bis Weihnachten. Vielleicht auch noch Herausforderungen, geistliche Kämpfe, die warten. Und so muss ich und so müssen wir in dem Hier und Jetzt leben und Tag für Tag für Jesus leben und das tun, was er für uns hat. Und das sieht oft anders aus als der Urlaub in Kalifornien mit der Jennifer. Morgen. Die Jünger sind in einer ähnlichen Situation, in einer viel krasseren Situation eigentlich. Wir sind noch immer hier beim letzten Abendmahl und letztes Mal haben wir den größten Wahn der Jünger gesehen. Jeder wollte der Erste sein und jeder wollte ein Herrscher sein und Jesus hat ihnen gelehrt, Jungs, leiden bedeutet eigentlich dienen. Aber dann hat Jesus zum Schluss gesagt im Vers 29, ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Das ist, was die Jünger wollten. Oder ein Reich, auf Thronen sitzen, richten, herrschen. Und ich glaube, die Jungs, die hatten noch immer nicht völlig verarbeitet, dass Jesus nicht gekommen ist, um ein irdisches Reich aufzurichten. Und dass diese Verheißung in diesen Versen 28 bis 30 nicht sofort passieren wird. Nicht morgen oder übermorgen gleich. Sondern dass Jesus am nächsten Tag an Kreuz gehen wird. Nicht den Thron besteigen. Und sie werden Flüchtlinge sein. Und nicht Herrscher. Und alles wird anders werden, als es bis jetzt war, wo Jesus bei ihnen war, leiblich. Und Jesus wird sie darauf vorbereiten. In Matthäus Evangelium in der Parallelstelle lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, und ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Dann wisst ihr, der gute alte Petrus hat ihm wieder mal widersprochen. Und er hat gesagt, wenn auch alle anderen Anstoß an dir nehmen werden, ich werde das niemals tun. Hast du das schon mal getan? Dass du gesagt hast, ich werde das nie tun. Ich würde das nie tun. Ich werde mich nie für Jesus schämen. Ich werde nie lügen. Ich werde nie tratschen. Ich würde das nicht tun. Ich meine, die anderen tun das, aber sowas würde ich nie tun. Ich würde nie irgendein Porno anschauen. Ich würde nie eine Beziehung mit einem Nichtchristen eingehen. Ich würde nie faule Kompromisse eingehen. Schon mal gesagt, ich würde nie. Und dann kam die Versuchung in der richtigen Verpackung und du hast doch das getan, was du nicht tun wolltest, nachdem du die Klappe groß aufgerissen hast. Ich habe das getan, schon öfter in meinem Leben. Und eine wichtige Wahrheit, die Jesus seinen Jüngern im Garten Gethsemane lehrt. Ich lese euch wieder aus dem Matthäus-Evangelium, da haben wir die vollständige Stelle, da hat Jesus gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wenn du ein echter Christ bist, wiedergeboren bist aus dem Heiligen Geist, dann hat Gott dir ein neues Herz gegeben. Der Geist ist willig. Du willst eigentlich Gott gehorsam sein. Du willst eigentlich das tun, was Gott gefällt. Du willst eigentlich Gott ehren mit deinem Leben. Wenn du das nicht willst, wenn du dich wohlfühlst in Sünde und im Ungehorsam gegen sein Wort, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Dann hast du dich nicht wirklich bekehrt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir sind schwache Menschen. Wir haben noch immer diese sündigen Impulse in uns, diese Schwächen, diesen unerlösten Nachlass des alten Menschen, der wir ohne Jesus waren, der geliebt hat zu sündigen. Römer 7 schreibt der Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen nicht. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus menschlicher Kraft. Allein auf uns gestellt werden wir versagen. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Auf der anderen Seite konnte Paulus sagen in Philipper 13, alles kann ich durch ihn, der mich kräftigt. Im Galaterbrief, Kapitel 5, sagt uns der Herr, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Lebt im Gottvertrauen, nicht im Selbstvertrauen. Lebt nicht in Selbstgenügsamkeit, lebt in Abhängigkeit von ihm. Letzte Woche haben wir kurz drüber gesprochen, ne? Dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ich würde es nie. Aufpassen. Selbstüberschätzung. Selbstvertrauen. Das war das Problem von Petrus. Petrus hat gesagt, hey, ich bin dein Mann, Jesus. Ich bin dein Held. Und wenn auch all diese anderen Pappnasen da dich verleugnen, ich werde es nie tun. Und Jesus wird den Petrus heute auf den harten Boden der Realität runterholen und zurückholen. Und oft muss er das in unserem Leben tun, wenn wir so eine überhebliche Einstellung bekommen, wenn wir denken, pah, ich stehe drüber, ich könnte nicht fallen, ich würde es nie tun, was andere, hier potenziell sind wir zu allem fähig. Und seht, der Herr gibt ihnen hier mal eine Dosis von Realität. In Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Sichten ist ein altes Wort für durchsieben. Die Neue Leben-Übersetzung übersetzt diesen Vers so, Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen, er wollte euch durchsieben wie Weizen. Weizen zu sieben war eine Methode, um den Weizen, der größere Körner hat, zu trennen von irgendwelchen Unkrautsamen, die mit ausgedroschen wurden, oder vielleicht das höherwertige Getreide von dem minderwertigen. Und Jesus sagt seinen Jungs hier, der Teufel will euch durchsieben, wie er das mit Hiob getan hat. Deinen Glauben testen. Und das Ziel von seinen Angriffen und von seinen Versuchungen ist, dass unser Glaube aufhört. In Vers 32 sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist die Versuchung. Teufel will uns dazu bringen, dass wir nicht an Gott glauben oder dass wir Gott nicht glauben, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir nicht Gott anbeten, dass wir uns von Gott abwenden. Und die meisten Christen, und ich rede da durchaus auch von mir selbst, die meisten Christen leben realitätsfremd die meiste Zeit in dieser Welt. Wie die Menschen, die Jesus und seine Wahrheit nicht kennen, die Gottes Wort nicht kennen. Meisten Christen oder viele Christen ignorieren diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, in ihrem täglichen Leben. Gegenwart des Teufels und seiner Freunde. Wir bekennen das. Wir sagen, ja, natürlich, die Welt verleugnet das, sagt, oh, den Teufel gibt's nicht. Wir sagen, ja, Gott lehrt es, klar, den Teufel gibt's und Dämonen und geistliche Angriffe. Wir leben in einem geistlichen Kampf, aber wir leben nicht wirklich danach, nach dem, was wir glauben. Allzu oft. Oder rede ich nur von mir? Dass wir durch den Alltag gehen und einfach diese geistliche Realität vergessen. Wie würde unser Leben aussehen, wenn uns das wirklich immer bewusst wäre, wir leben in einem geistlichen Kampf? Würden wir mehr beten? Wären wir abhängiger von Gott? Würden wir vielleicht ernsthafter leben? Vorsichtiger sein? Aufmerksamer sein? Petrus, du glaubst, du bist der große Held, du bist selbstsicher, aber die Realität ist, es herrscht geistlicher Krieg. Und ihr werdet durchgeschüttelt werden wie diese Weizenkörner in einem Sieb. Es gibt einen Feind deiner Seele und der ist so viel stärker und größer als du. Er ist der das Sieb hält und schüttelt und du bist wie so ein kleines Samenkorn in seinem Sieb. Und auf dich allein gestellt, hast du keine Chance gegen den Teufel. Und das gilt auch für uns. Aber dann haben wir diesen wunderbaren Vers im Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist eins dieser wunderbaren Abers in der Bibel. Ich aber habe gebetet, sagt Jesus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist unsere Hoffnung. Er, Jesus, er ist unsere Hoffnung in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Er ist der allmächtige Gott. Und der Teufel im Gegensatz zu ihm ist so ein kleines Körnchen in dem Sieb, das er hält. Er kann nur so viel tun, wie Gott ihm erlaubt. Und er wird nicht erlauben, dass er uns zerstört. Jesus hat den Teufel besiegt. Und Jesus betet für uns. Jesus tritt für uns beim Vater ein. Er ist unser Anwalt. Das ist, was Jesus jetzt gerade für dich und mich tut. Für dich persönlich. Du liegst ihm persönlich auf dem Herzen. Er betet für dich. Er betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Warum lässt Gott es zu? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum lässt Gott es zu, dass wir vom Satan gesiebt werden? Wir wissen nicht alle Details. Aber wir wissen, dass Gott es zulässt, um sich zu verherrlichen, dass er verherrlicht wird. Und dass Gott uns sagt, dass er alles zum Guten verwenden wird. Römer 8, Vers 28. Was der Teufel meint, uns zu zerstören, das dreht Gott um und verwendet es, um zu stärken, zum Guten, wenn wir ihn lieb haben, wenn wir an ihm festhalten. Er gebraucht dieses Sieben des Teufels, um unsere Selbstgenügsamkeit niederzureißen und uns abhängig zu machen von ihm. Und er gebraucht es, damit wir etwas von Gottes Gnade lernen. Und vielleicht auch, damit wir uns nicht zu wohl fühlen auf dieser Erde, dass wir mit einer himmlischen Perspektive leben. Und er gebraucht es, damit wir geistig wachsen können, weil die Wahrheit ist, meistens wachsen wir und reifen wir geistlich, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Nicht, wenn alles einfach ist und ohne Angriffe und wir einfach nur so dahin segeln. Das ist dann gerade auf der Punkt, wo wir geistlich nachlässig werden, wenn alles gut läuft. Und dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, dann sind wir wieder am Beten und am Ausschreien zum Herrn. So oft ist Erfolg und wenn alles gut läuft, eine größere Gefahr für unseren Glauben, als wenn wir angefochten sind. Ist komisch, oder? Aber es ist unsere menschliche Natur. Gott gebraucht dieses Sieben des Feindes auch, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Philipper 3 spricht der Paulus davon, dass er Jesus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen möchte. Gott gebraucht diese Dinge, um uns Lebenserfahrung zu geben. Um uns Lebenserfahrung zu geben, mit der wir anderen Menschen helfen können. Das sagt Jesus hier zu Petrus. Wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Im 2. Korinther 1 lesen wir, dass der Vater uns alle tröstet in unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also der Getröstete wird zum Tröster, der Gestärkte wird zum Stärker. Das ist Gottes Plan. Und so, wenn du Trost und Beistand von Gott erfahren hast in deinem Leben, dann gib es weiter. Dann bist du ein zugerüstetes Werkzeug Gottes. Und oft tröstet Gott durch andere Menschen, indem wir uns gebrauchen lassen als seine Werkzeuge. Vers 33, da haben wir wieder den guten alten Petrus. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich glaube, er hat es ehrlich so gemeint. Der Geist war willig. Aber er hat dann noch immer diese selbstgenügsame Haltung. Er war nicht gewillt, es anzunehmen, was Jesus über ihn sagt, über seine Schwäche. Vers 34, er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus, noch ehe der Wecker klingelt, noch bevor der neue Tag anbricht, noch heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Und das war die Erfahrung, die den Petrus und seine Selbstgenügsamkeit und sein Selbstvertrauen gebrochen haben. Und das ist eine Erfahrung, diese Erfahrung der Niederlage, die jeder machen wird, der selbstgerecht ist und der selbstgenügsam ist. Weiß ich, habe diese Erfahrung gemacht. Boah, ich will das nie tun. Gott zeigt dir, wie schwach du bist. Wir lernen viel Gnade in diesen Situationen und viel über unsere eigene Schwäche. Dass wir nicht länger auf uns vertrauen, sondern auf ihn allein. Das ist, was Gott tut im Leben von Petrus, in unserer Stelle heute. Vers 35, und er sprach zu ihnen: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Als er sie ausgesandt hat, das Evangelium zu verkündigen. Sie aber sagten: Nichts. Jesus war ihr Versorger. Sie hatten die Gemeinschaftskasse. Und wenn mal kein Geld in der Kasse war, dann hat Jesus halt irgendeinen Fisch das Maul geöffnet und ein bisschen Geld rausgeholt. Kein Problem, wenn Jesus mit uns ist. Und wenn sie mal nicht zu essen hatten, dann hat Jesus halt Brote vermehrt. Oder er hat andere Menschen benutzt, um seine Jünger zu versorgen. Andere Menschen, die die Jünger aufgenommen haben. Sie mussten nicht Vorräte sammeln. Als sie von Stadt zu Stadt gezogen sind, haben andere Menschen sie aufgenommen. Im Namen von Jesus. Aber jetzt sagt Jesus, er aber sprach zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie, und ebenso eine Tasche, und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Jesus sagt, aber jetzt wird alles anders werden als bisher. Er sagt, jetzt braucht ihr drei Dinge. Ihr braucht eine Geldbörse, euer eigenes Portemonnaie. Zeigen Sie, ihr braucht eine Tasche oder einen Rucksack, weil ihr werdet abgelehnt werden, nicht angenommen werden von den Menschen, wie zu der Zeit, wo ich populär war dort in Galiläa und Leute uns gerne aufgenommen haben. Ihr werdet Flüchtlinge sein. Und ihr braucht ein Schwert. Nee, nicht um den Glauben mit dem Schwert zu verbreiten. Das hat Jesus nie getan. Das war nie der Weg Jesu. Nee, aber zur Selbstverteidigung. Und wenn ihr keines habt, dann verkauft sogar euer Kleid. Aber wie wichtig war das Oberkleid, das die Menschen getragen haben damals. Was Jesus ihnen hier sagt, glaube ich, was er betont, ist, euer Leben wird ein Kampf sein. Es wird kein Zuckerschlecken sein. Seid bereit, vor allem für geistlichen Kampf auch. Warum wird alles anders? Jesus zitiert hier aus Jesaja 53. Und er bestätigt dadurch, dass Jesaja 53 von ihm spricht. Er sagt, denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Lasst uns zusammen in Jesaja 53 lesen. Die Jünger, als Jesus diesen einen Vers zitiert hat, haben automatisch an dieses ganze Kapitel gedacht. Vertrautes Kapitel für uns, denke ich auch. Jesaja 53, schlag das mal auf. Spricht hier von dem Knecht des Herrn, dem Messias, Jesus. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Und er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünde wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Da haben wir diesen Vers. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Spricht alles von dem stellvertretenden Tod Jesu für uns. dass es ein Opfer war. Der Unschuldige hat den Platz des Schuldigen eingenommen, damit der Schuldige Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das ist das Kreuz. Manche sagen, oh, am Kreuz hat Gott uns einfach seine Liebe gezeigt. Viele Sekten sagen das, die das verleugnen hier. Oh, das Kreuz ist dazu da, dass Gott uns seine Liebe zeigt. Oder Jesus hat uns Gottes Liebe gezeigt am Kreuz. Nee, ich beweise meine Liebe nicht, sagen wir der Jennifer gegenüber, indem ich von einem Hochhaus runterspringe und sage, ich springe in den Tod, um dir meine Liebe zu beweisen. Was beweist das? Das ist einfach nur krank, durchgeknallt. Was hat das mit Liebe zu tun? Nee, das Bild, was die Bibel uns über Jesus gibt, ist ein bisschen anders. Stell dir vor, du bist mit Jesus am offenen Meer, du treibst im offenen Meer und du bist am Absaufen. Und du bist schuld dran, du hast das Boot versenkt. Du hast den Kahn absaufen lassen und zum Kentern gebracht. Und Jesus hat eine Schwimmweste. Und er gibt dir seine Schwimmweste, damit du leben kannst und er stirbt. Statt deiner. An deiner Stelle. Das ist ein Liebesbeweis. Oder anderes Bild, was dem noch näher kommt. Du bist ein Verbrecher. Du bist ein Sünder. Du bist ein Verbrecher, der zum Tod verurteilt wird. Du bist zum Tod verurteilt vom heiligen Gott. Und Jesus nimmt deinen Platz ein und setzt sich statt dir auf den elektrischen Stuhl. Bezahlt deine Strafe. Er sühnt deine Schuld, die den heiligen Gott beleidigt und dich von ihm trennt. Und im Gegenzug, weil er deinen Platz einnimmt, kannst du frei sein. Er bezahlt die Todesstrafe, damit du frei sein kannst. Und mehr als das, damit du versöhnt sein kannst mit Gott dem Vater. Das heißt, dass die Beziehung mit Gott dem Vater wiederhergestellt sein kann. Jesus hat deinen Platz eingenommen, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Damit du adoptiert werden kannst von dem Vater. Damit du ein Erbe sein kannst mit Jesus, ein Miterbe mit ihm. Das war Jesu Mission. Dafür ist er gekommen. Ein Sühneopfer. Ein stellvertretender Tod für uns, für unsere Schuld. So groß war seine Liebe für den Vater und seine Liebe zu dir. Darum geht's hier. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Genug Gerede über Schwerter, genug geredet. Jungs, es ist Zeit zu gehen. Jesus beendet hier abrupt die Unterhaltung. Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber die Jünger. Lenz, machst du mal kurz die Folie auf den Overhead? Ich habe hier ein paar Fotos drauf gemacht, die unteren beiden, ja. Das erste Foto ist ein Foto vom Ölberg. Fotografiert drüber. Die Stadt Jerusalem. Da, wo der Felsendom steht, da war der Tempel früher. Und das andere Foto ist das umgekehrte Foto, die umgekehrte Perspektive. Ein Blick von Jerusalem, von der Altstadt hinüber auf den Ölberg. Also dieser Hügel unten am Fuß, wo diese Kirchen stehen oder dieses Kirchengebäude, da war der Garten Gethsemane. Also es war so ein kurzer Weg. Von einem Hügel zum anderen Hügel rüber, vielleicht so 10, 15 Minuten Fußweg. Vers 40. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Also Gebet, Gemeinschaft mit Gott ist offensichtlich ein Schutz vor Versuchungen. Jakobus 4. heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und dann hat Jesus selbst das getan, was er den Jüngern aufgetragen hat. Vers 41, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Wir sehen hier einen ganz intensiven Gebetskampf. Jesus war emotional und geistlich aufgewühlt. Jesus war angeekelt von dieser Perspektive auf das Kreuz. Er war bestürzt, er war erschüttert, er war beängstigt. Jesus war unter solchen geistlichen, emotionalen Stress, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist ein Phänomen, was nur unter äußerstem emotionalen Stress auftritt, dass die Blutgefäße oder kleine Blutgefäße platzen, meistens an der Stirn. Eine Parallelstelle sagt Jesus, ich bin betrübt, wir können es übersetzen mit depressiv, ein ganz starkes Wort, ich bin betrübt bis zum Tod. Das hat Jesus fast umgebracht. Und er brauchte einen Engel, der ihn stärkte. Wenn du Depressionen kennst, Jesus ist bei dir. Du bist nie allein in Depressionen, in Anfechtung, in Versuchung. Jesus versteht, was du durchmachst. Nicht theoretisch als der allwissende Gott, sondern praktisch aus eigener Erfahrung. Er ist wirklich ein Hohepriester, der mit uns mitfühlen kann. Jesus versteht dich und Gott wird dir beistehen. Er wird einen Ausweg schaffen, das ist, was die Bibel uns sagt. Er wird einen Ausweg schaffen aus jeder Versuchung. Hier der Engel, der Jesus gestärkt hat. Jesus sah den Horror des Kreuzes. Jesus sah diese furchtbare Situation, dass er selbst getrennt sein wird von Gott dem Vater, beladen sein wird mit all unserer Schuld, mit der Schuld von allen Menschen, die je gelebt haben und je gesündigt haben. Meine Schuld und deine Schuld und die Schuld von Hitler und die Schuld von Stalin und die Schuld von allen Menschen, die je gelebt haben. Die Schuld von dem Holocaust, von Mord, von Abtreibungen, von Vergewaltigungen, von Lüge und Betrug und Habsucht und meine Selbstsucht, Eifersucht, Hass, Lust, schlechten Gedanken. All das, was seinem Wesen zutiefst entgegensteht, was tief in seinem Innersten, was er mit jeder Faser seines Wesens völlig verabscheut. All das, das wurde ihm aufgeladen. Weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was du so verabscheust, dass du eine Kotzreaktion oder eine Gänsehaut kriegst, wenn du nur dran denkst. Vielleicht Spinnen oder Schlangen. Stell dir vor, dass du in einen Topf mit Spinnen reingeworfen wirst oder in eine Schlangengrube. Wirst eingetaucht oder beladen mit dem, was du zutiefst verabscheust. Das ist, was mit Jesus passiert ist. Und Jesus hat die Strafe für all diese Sünden auf sich genommen. Er hat den Zorn des Vaters über all diese Schuld in sich selbst getragen. Wir können uns, glaube ich, nicht mal vorstellen oder anfangen, uns vorzustellen, was Jesus durchgemacht hat am Kreuz. Und es war nicht die körperliche Folter, die auch furchtbar war, eine der grausamsten Foltermethoden und Hinrichtungsarten, die je erfunden wurden. Aber das war nichts gegen die geistliche Folter, gegen das, was da geistig passiert ist mit Jesus. Wir werden es, glaube ich, nie völlig verstehen. Jesus ist voll Abscheu, er ist voll Angst. Und er betet hier und sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von deinem Zorn über die Sünden der Menschen von mir. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann möchte ich da nicht durchgehen. Allein, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, zeigt uns, dass es keinen anderen Weg gab. Gab keinen anderen Weg, um dich zu erlösen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand anderer kommt zum Vater als, oder niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Weg. Es gibt keine anderen Religionen oder irgendeinen anderen Retter oder irgendeine Selbsterlösung. Jesus ist der einzige Retter. Er ist der einzige, der dir deine Schuld abnehmen kann und dich versöhnen kann mit Gott, dem Vater. Die echte Vergebung schenken kann. Der Apostel Johannes bringt es ganz einfach auf den Punkt. Johannes 3 sagt er, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Jesus sagt es. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ist da irgendwas dran, was wir nicht verstehen können? Ich glaube, es ist sehr klar und einfach. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Auf Jesus vertrauen und auf das, was er für dich getan hat, bedeutet Gemeinschaft mit Gott, zu Gott zu kommen und den Himmel. Wer Jesus ablehnt und sich ihm nicht anvertraut, für den bedeutet das die Hölle. Getrennt sein von Gott. Punkt. Das ist alles, was dazu zu sagen gibt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott nicht. Ich bin mir auch sicher, dass der Teufel dort im Garten alle Macht der Hölle aufgebracht hat, um Jesus zu einem Nein zu bewegen. Ich bin mir sicher, dass er ihm eingeflüstert hat, hey Jesus, ich weiß, du willst das nicht tun. Du fühlst dich eigentlich nicht danach, gell? Und Jesus, du musst das nicht tun. Du kannst rebellieren gegen den Vater, wie ich das getan habe. Du musst das nicht tun, Jesus. Der Vater liebt dich nicht, dass er das von dir verlangt. Und guck mal die ganzen Penner an, die Menschen sind es nicht wert, Jesus. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel ihn bedroht hat und ihm gesagt hat, Jesus, du wirst das nicht schaffen, du wirst versagen. Und vielleicht hat er ihn bestochen, wie er das in der Wüste getan hat. Vielleicht hat er ihm wieder gesagt, Jesus, bete mich an und ich mache dich zum Herrn dieser Welt ohne dieses elende Kreuz. Aber Jesus hat diesen geistlichen Kampf gekämpft. Jesus hat sich im Gebet durchgerungen zu einem Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner geschehe. Und er hat das angenommen. Und das ist Glaube. Das ist Glaube, wenn wir sagen können, Gott nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wenn wir sagen, wenn du nur genug Glauben hast, dann muss Gott dir alles geben, was du willst. Wie die Wohlstandsprediger predigen. Das ist ein Glaube, das ist pure Selbstsucht. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, seine Selbstsucht, und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Der lebe für den Willen des Vaters. Und so, Jesus hat gekämpft, Jesus hat gerungen, aber Jesus war siegreich. Er ist dem Teufel widerstanden im Gebet. Er hat sich zu dieser Entscheidung für Gott durchgerungen im Gebet und er ging gestärkt daraus hervor. Kontrast dazu haben wir die Jünger. Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jünger haben gepennt statt gebetet. Unsere Glaubenshelden hier haben das wichtigste Gebetstreffen in der ganzen Geschichte verschlafen. Und lest weiter, Vers 47. Jetzt kommt's zur Krise. Und während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Ich glaube, Jesus war einfach nur traurig über Judas. Als aber die, welche um ihn waren, sprich die Jünger, sahen, was es werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen, wir wissen, es war der Petrus, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Petrus hat nicht lang rumgefackelt, hat nicht lang gefragt, was er tun soll, hat einfach drauf losgehauen. War noch verschlafen, hat nicht den Kopf abgehauen, was er sicher vorgehabt hat, sondern hat nur das Ohr erwischt. Jesus aber antwortete und sprach: Lasst es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Lasst es, es ist nicht Gottes Wille. Und das letzte Heilungswunder, was Jesus getan hat, war, um einen Fehler von Petrus auszubügeln. Hat ihm ganz sicher das Leben gerettet. Bin mir sicher, sonst wären 4 Kreuze auf Golgatha gestanden. Vers 52. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Gott lässt sie gewähren. Gott lässt die Finsternis gewähren. Aber er gebraucht's zum Guten. Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von fern. Wollte Petrus Jesus irgendwie befreien? War das auf seinem Herzen? Petrus war mutig, das war seine Stärke. Aber Petrus war ungehorsam. Dreht noch immer sein eigenes Ding. Fragt nicht nach Gottes Willen. Gottes Wille war, uns zu erlösen, nicht Jesus zu befreien. Jesus hat gesagt: Wenn ich wollte, dann hätte ich 12 Legionen Engel zur Hilfe rufen können. Mindestens 42.000 Engel. Und wir wissen, ein einziger Engel hat 185.000 Aramäer erschlagen. Oder Assyrer erschlagen vor Jerusalem. Mit einem Wort hätte Jesus sich befreien können. Hat ihn Petrus nicht gebraucht. Petrus weigert sich noch immer, Jesu Wort über sich selbst anzunehmen. Dass sie alle Anstoß nehmen werden. Er weigert sich noch immer, sich selbst so zu sehen, wie Jesus sagt. Ich bin Petrus, ich bin stark, ich werde es dir beweisen, Jesus. Und dann seht ihr aber im Vers 55, als er aber mitten, haben wir wieder so ein Aber, als er aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an. Kennt ihr das? So scharfe Blicke, ja, Eltern macht es mit den Kindern so. Weiß genau, was Sache ist. Ich blickte ihn scharf an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Petrus wusste, er ist durchschaut. Und da hat ihn jetzt die Panik ergriffen und die Todesangst. Er aber leugnete und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach: Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Hat einen galiläischen Akzent, vielleicht die Kleidung auch. Wissen aus den Parallelstellen, dass dieser letzte ein Verwandter war von Malchus, von dem Typen, dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Und er sagt: Ha, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich bin mir sicher, das war ein Blick voll Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Endlich war der Petrus gebrochen. Endlich war der Petrus am Ende von sich selbst. An dem Punkt, wo er sich so sah, wie er wirklich ist. Wo er sich so sah, wie Gott ihn sieht. Das Ende von uns selbst. Das ist der Punkt, an den Gott jeden Einzelnen von uns bringen will und bringen muss. Das ist der Punkt, an dem wir anfangen, brauchbar zu werden für Gott. Den Punkt, wo wir unsere Selbstgenügsamkeit, unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Stolz, dieses ganze Selbstvertrauen, diesen Eigenwillen aufgeben und anfangen, uns unserer Schwachheit bewusst zu sein und das anzunehmen und Jesus zu vertrauen, von ihm abhängig zu sein und ihm gehorsam zu sein. Zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und an dem Punkt will Gott jeden Einzelnen von uns bringen. Lass uns zusammenfassen, was wir gelernt haben von Petrus und Jesus über Umgang mit Versuchungen und über diesen geistigen Kampf, in dem wir stehen. Lass uns zuerst das gute Vorbild anschauen, Jesus. Jeder Mensch ist entweder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes. Jeder Mensch ist ein Vorbild. Jesus war das Gute hier. Erstens, Jesus hat Gott geglaubt. Jesus wusste, dass er in einem geistigen Kampf ist. Das ist nicht verleugnet. Zweitens, Jesus war dem Vater hingegeben. Jesus hat mal gesagt: Ich tue immer das, was dem Vater wohlgefällt. Und er hat hier gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Darum hat sich sein Leben gedreht. Drittens, Jesus hat auf Gott den Vater vertraut. Er war von ihm abhängig. Jesus hat aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt in seinem irdischen Leben. In Johannes 8 hat er gesagt: Ich tue nichts von mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und deswegen, viertens, hat er Gott den Vater im Gebet gesucht. Er hat im Gebet um Gottes Willen gerungen. Und er wurde gestärkt. Und dann, als die Gefangennahme kam, war Jesus vorbereitet. Und er war stark. Und war alles klar für ihn. Er hatte Frieden. Und er konnte einfach sagen: Okay, hier bin ich. Er hatte den Kampf schon im Geist gekämpft und er hatte den Kampf schon gewonnen. Unser Problem ist, dass wir so oft Reaktionäre sind. Reagieren auf das, was gerade passiert. Wir lassen die Dinge so dahin laufen. Wir lassen die Dinge so auf uns zukommen. Und dann fangen wir erst an zu kämpfen, wenn die Versuchung schon da ist. Wir vergessen, dass in dieser Zeit der Versuchung unser Fleisch schwach ist. Und deswegen erleben wir so oft Niederlagen. Was wir tun müssen, wir müssen uns auf Versuchungen vorbereiten, bevor sie kommen, wenn möglich. Ist nicht immer möglich, aber wenn möglich, wollen wir uns darauf vorbereiten, bevor sie kommen. Solange der Geist willig ist. Dass wir vorher diesen geistlichen Kampf im Geist kämpfen. Und dann, wenn diese Situationen auf uns zukommen, dann sind sie nicht mehr so eine große Versuchung, weil wir vorbereitet sind. Deswegen ist eine tägliche stille Zeit, Zeit allein mit Gott, wo du in Gottes Wort liest, wo du Zeit im Gebet mit ihm verbringst, die wichtigste Disziplin, die es gibt im Leben eines Christen. So wichtig, dass wir uns jeden Morgen füllen mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit, dass wir unsere Gedanken reinigen, dass wir auf dieselbe Wellenlänge mit ihm kommen und dass wir jeden Morgen Gemeinschaft haben mit ihm, im Gebet uns auf ihn ausrichten. Auch diese Entscheidungen treffen wir im Gebet, diese Grundsatzentscheidungen, jeden Tag neu. Jesus, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe in meinem Leben heute, das will ich tun. Sie uns jeden Morgen hingeben. Sagen, Jesus, ich will dein Werkzeug sein heute. Nicht ein Werkzeug des Teufels. Ich will dich ehren. Ich will deinen Willen tun. In den Psalmen spricht es davon, dass wir gebahnte Wege haben in unserem Herzen. Dass wir die Herausforderungen des Tages im Gebet vor Gott bringen. Gott, ich weiß, heute werde ich ein schwieriges Gespräch mit meinem Chef haben oder mit meinem Mitarbeiter oder mit meiner Frau. Oh Gott, bitte gib mir Weisheit dafür. Bitte gib mir Liebe. Gib mir das richtige Herz da drin. Gott, ich weiß, ich muss heute wieder meiner attraktiven Kollegin begegnen, die offensichtlich so arm ist, dass sie ihren Körper nur ganz dürftig bekleiden kann. Gott, hilf mir, richtig damit umzugehen, dass ich ihr in die Augen schaue und nicht sonst irgendwo anders hin. Dass ich nicht diese ehebrecherischen Gedanken zulasse in meinem Kopf. Gott, hilf mir. Dass ich mich nicht von Gefühlen oder Sympathie, die vielleicht da ist, treiben lasse, sondern dass ich mich leiten lasse von deinem Wort. Oh Gott, da ist dieser Kollege oder die Kinder, die mich nerven. Gott, schenk mir Geduld. Geh vorbereitet in diese Situationen. Sprich, wenn es möglich ist, vorher mit dem Herrn drüber und bereite dich geistlich vor. Lass dich stärken von dem Heiligen Geist und geh vorbereitet in diese Situation rein. Und wenn wir das tun, dann ist diese Situation oder diese Versuchung nur mal halb so groß. Dann ist der geistige Kampf schon halb gewonnen. Wichtige Lektion. Wichtig, wenn es irgendwie geht, wollen wir uns geistig vorbereiten, bevor diese Dinge an uns herankommen. Solange der Geist willig ist und nicht erst reagieren in der Situation, in der Versuchung, wenn unser Fleisch schwach ist. Als Zweites wollen wir uns auch schnell das schlechte Vorbild von Petrus ansehen. Sehen wir bei Petrus. Erstens, Petrus war selbstgerecht, er war stolz, er war selbstgenügsam. Und zweitens, er hat daher Jesu Wort über sich selbst und diese Wahrheit, die er ausgesprochen hat über den geistlichen Kampf, nicht angenommen. Hat ein völlig falsches Bild von sich selbst, völlige überhöhte Selbsteinschätzung. Und darum war er drittens überheblich. Und hat gesagt, oh Jesus, wenn dich alle verlassen, ich würde es nie tun. Ich bin dein Held, ich bin bereit, in den Tod zu gehen mit dir. Und viertens war er nicht wachsam. Und er hat nicht gebetet. Und das ist immer ein Zeichen von Selbstgenügsamkeit. Wenn wir nicht beten in unserem Leben. Fünftens, er hat nicht nach Gottes Willen gefragt. Und daher sechstens hat er einfach reagiert, als Jesus gefangen genommen wurde. Situation war da, er hat einfach reagiert, das getan, was er für richtig gehalten hat und es war das Falsche. Jesus musste es ausbügeln. Und als siebten Punkt, glaube ich, er war Gott ungehorsam. Jesus hat gesagt, ihr alle werdet Anstoß nehmen, aber Petrus ist ihm von Ferne nachgefolgt. Und er hat sich auf seine eigene Stärke verlassen, auf seinen Mut. Und unsere eigenen Stärken sind oft unsere größten Schwächen, wenn sie nicht Jesus untergeordnet sind, wenn sie uns dazu bringen, dass wir nicht auf ihn vertrauen, sondern auf uns selbst. Und was war das Resultat von dem Ganzen? Petrus hat in der Versuchung versagt. Er ist gefallen, er hat Jesus verleugnet. Das Schöne ist, wir sehen auch Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit in diesem Versagen. Gott hat es gebraucht, um den Petrus zu brechen. Und wir müssen das dem Petrus zugute halten, dass er umgekehrt ist und Buße getan hat. Im Gegensatz zu Judas. Und Jesus sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Dein Glaube wird nicht aufhören. Jesus hat den geistlichen Kampf für ihn gekämpft, den er selber nicht gekämpft hat. Und er hat ihm den Boden bereitet. Und er hat ihn ermutigt, gesagt, Petrus, dein Glaube wird nicht aufhören. Und wenn du zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Gott hat die Situation zum Guten verwendet. Und ich kann das bezeugen in meinem Leben, diese Situationen, wo ich das Großmaul war und überheblich auf eigene Kraft vertraut habe, gesagt habe, ich würde sowas nie tun. Und ich auf die Schnauze geflogen bin, ich habe viel Gnade gelernt und Abhängigkeit von Gott und über meine eigene Schwäche. Das Wunderschöne ist, dass Jesus Petrus eine zweite Chance gegeben hat. Und dort im Johannesevangelium Kapitel 21 am See von Genezareth hat Jesus Petrus dreimal die Gelegenheit gegeben, seine Liebe für ihn zu bekennen. So wie er ihn dreimal verleugnet hat. Gott ist gut. Gott ist gnädig. Aber lasst uns lernen von Petrus und seiner Erfahrung. Lasst uns weise sein. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vater, danke für deine Wahrheit. Danke, dass du uns in deinem Wort einfach Wahrheit und Realität zeigst und dir die Schwächen von deinen Nachfolgern nicht verborgen werden. Und wir wissen, all das ist aufgeschrieben, damit wir lernen können, uns zum Vorbild. So bitte ich dich, Herr, lass uns nicht selbstgenügsam sein, sondern lass uns abhängig sein von dir. Gib uns eine realistische Selbsteinschätzung. Und Vater, hilf uns, den Kampf, den geistlichen Kampf, in dem wir stehen, im Glauben zu kämpfen. Dass wir unseren Geist stärken. Halt uns da bei dir jeden Tag. Zieh uns in diese stille Zeit mit dir jeden Tag. Lass uns nicht naiv sein oder nachlässig in unserem Leben, Herr, sondern rüst uns zu für diesen geistigen Kampf, in dem wir stehen. Lass uns wachsam sein. Dass wir dir Ehre bringen, Herr, dass dein Wille geschieht in unserem Leben, wie im Himmel so auf Erden, durch uns. Nicht, dass wir unser eigenes Ding drehen. Stärk uns dazu, Herr, und gib uns Weisheit. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.